Ja, Geschwister, wir kommen langsam zum Ende des Jahres und am Ende eines Jahres ist es mal ganz gut, dass man intensiv mal über sein Leben nachdenkt, auch über das Jahr nachdenkt. Und deswegen möchte ich dieses Thema so beschreiben, Rückblick 2017. Rückblick 2017. Ein Bibelvers ist mir groß geworden und über diesen Bibelvers möchte ich einen Rückblick halten. Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde, was hast du dieses Jahr erlebt? Was hast du erlebt in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Erziehung deiner Kinder, in deinem beruflichen Leben? Dann würden wir alle irgendwo etwas sagen. Erfreuliche Dinge, aber auch Dinge, die uns traurig machen. Und jedes Leben hat seine Prägung. Ob du jung bist oder alt bist, ob du gesund bist oder krank bist. Wir müssen alle durch dieses Leben gehen und dieses Leben ist nicht leicht. In diesem Leben sind wir öfters in Täler als auf Bergen und öfters im Regen als unter der Sonne. Und unser Leben ist eine Vorbereitung, ein Trainingszentrum für die Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns formt mit allem, was auf uns zukommt. Manches, was Gott uns schenkt und schickt, das nehmen wir mit Freuden an. Wie zum Beispiel, dass es den Kindern gut geht, dass man vom Arzt erfährt, die Krankheit ist doch nicht so schlimm. Da jubeln wir. Aber es gibt auch manche Dinge, die Gott in unserem Leben zulässt, die bringen uns nicht zum Jubeln, sondern die werfen uns auf den Boden. Die können uns verzweifeln lassen. Manchmal hat man im Leben das Gefühl, auch als Christ, dass Gott uns zu viel zumutet. Wir wissen, dass er das nicht tut, aber wir merken manchmal, und glauben manchmal und haben vom Gefühl her manchmal das so, dass wir denken, ich kann nicht mehr. Und 2017 war ein Jahr mit sehr viel Segen, mit sehr vielen Siegen. Das ist die eine Seite der Medaille, aber auch ein Jahr, wo wir alle sicherlich auch manch eine Wunde bekommen haben. Wo gehobelt wird, fällt Späne. Und wer mit Jesus im Kampf unterwegs ist, der kriegt manchmal auch was auf die Mütze. Das haben wir alle schon erfahren, auch in diesem Jahr. Und ein Vers, den möchte ich so als Vers uns vorstellen. Kennt ihr vielleicht alle? Kennen wir auswendig? Die Frage ist nur, ob wir danach leben. Wir kennen ja so viel Wort Gottes auswendig. Schön, dass wir es können. Aber das bringt uns nichts, wenn dieses Wort nicht Füße bekommt. Das Wort Gottes bringt uns überhaupt nichts, wenn es in unserem Leben nicht ausgelebt wird. In Apostelgeschichte Kapitel 2, 42 ist dieser bekannte Vers. Die erste Gemeinde, die ersten Christen, was wird über sie gesagt? Sie aber verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und manche sagen, das sind die vier Säulen eines christlichen Lebens. Daran glaube ich auch. Und es ist immer entscheidend, ob diese vier Punkte in unserem Leben umgesetzt werden. Werden sie umgesetzt, werden wir automatisch unter dem Segen kommen. Werden sie nicht umgesetzt, werden wir automatisch nicht weiterkommen. Und ich möchte uns heute den ersten Punkt mal so nochmal neu vor Augen führen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Was bedeutet das? Gott hat die Apostel damals befähigt, um ihnen Erkenntnis zu geben, was Gemeinde ist, wie Gemeinde gebaut werden soll, nach welcher Methode, nach welchen Strukturen. Und diese Apostel hatten besondere Vollmacht vom Herrn. Und besonders der Apostel Paulus hat uns sehr viel Lehrbriefe hinterlassen, die für uns als Gemeinde lebensnotwendig sind, weil er da vorstellt, wie Gemeinde funktioniert. Und die Bibel ist uns ja geschrieben als Handbuch fürs Leben. Und der sie geschrieben hat, ist das Leben. Deswegen sind wir klug, wenn wir auf das hören, was der geschrieben hat, der hier zum Worte kommt. Sie blieben beständig oder verharrten in der Lehre der Apostel. Die ersten Christen wussten, wir packen das nicht alleine, wir brauchen das Wort. Wir brauchen Schulung. Mit Gottes Hilfe durften wir in diesem Jahr die Gemeindebibelschule starten. Ab Januar. Und so Gott will, wird im Dezember unser letztes Thema denn für dieses Jahr sein, der Hebräerbrief. Und wir gehen dann, so Gott will, im nächsten Jahr weiter. Eine super Sache. Gemeindebibelschule ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Es gibt nicht viele Gemeinden, die das haben. Was ist das Besondere an dieser Gemeindebibelschule? Das Besondere ist, dass jeder Christ, ohne seinen Beruf zu verlassen, ohne irgendwo 3 Jahre weggehen zu müssen, Montag für Montag ein hervorragendes Studium bekommen kann. Dass für jeden etwas dabei ist. Dass Gott uns alle 3 Monate gesegnete Bibellehrer zur Verfügung stellt. Wo andere Bibelschulen gerne mal einen Vortrag gehört hätten von einem. Gott schenkt diese Leute in unsere Gemeinde. Die Lehre der Apostel, dort ist die Lehre. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen ungefähr so im Durchschnitt bei uns im Gottesdienst kommen und wie viele im Durchschnitt in der Erbauungsstunde sind, dann weiß ich als Gemeindeleiter, dass noch ganz viel Arbeit vor uns liegt. Denn über 50% derjenigen, die hier drinnen sitzen, sind nicht in der Erbauungsstunde. Ich nenne mal ein paar Gründe, die ich gehört habe. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Das weiß Gott. Manche sagen, die Erbauungsstunde, die ist zu schwer. Da nehme ich nichts mit. Diesen Menschen möchte ich etwas sagen. In der Bibel steht, also das sagt nicht ich, das sagt Gott, mein Wort kommt immer leer zurück. Wie steht er? Also steht, kommt nie leer zurück. Doch, aber für mich schon. Ja, gut. Wenn Gott sagt, mein Wort kommt nie leer zurück, und du sagst, doch, bei mir schon. Vertraust du Gott in dem Moment? Bist du der Meinung, dass Gott so begrenzt ist, dass er dir nicht helfen kann, dass du etwas verstehst? Wenn du das denkst, dann versündigst du dich gegen Gott. Gott offenbart Kinder Geheimnisse, die manch einer nicht bekommt, wenn er auf eine Uni geht. Und dann willst du behaupten, dass Gott dir nichts beibringen kann, dann versündigst du dich gegen Gott. Und ich würde in deiner Stelle heute Abend anfangen, darüber Buße zu tun. Wenn Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück, dann sag du nicht, doch. Es gibt nur einen in der Bibel, der Gottes Wort widerspricht. Wer ist das? Wer ist das? Der Satan, genau. Und mit dem sollten wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, oder? Hör nicht auf ihn, sondern hör auf Gott. Wenn du auf ihn hörst, dann siehst du, was passiert. Die größte Katastrophe der Menschheit, 1. Mose 3. Also die Lehre der Apostel, das Lehren im Worte, das brauchst du. Wisst ihr, mein Onkel hat damals mal gesagt, manchmal verstehe ich vieles nicht, aber es ist manchmal nur ein kleines Wort, ein kleiner Satz, der mich in dieser Bibelstunde wieder neu motiviert. Du kannst es dir nicht leisten als Christ, nicht dort zu sein, wo Jesus sein Wort auslegt. Weil Jesus kennt auch dein Niveau. Und in der Erbauungsstunde ist für alle was dabei. Ich bin mittlerweile seit knapp 30 Jahren Christ. Ich mache seit über 27 Jahren Schulungsarbeit. So ein bisschen Erfahrung habe ich da drin. Könnt ihr mir glauben. Und ich sage euch eins, in dieser Erbauungsstunde ist alles dabei für jeden. Da könnten auch Kinder unter dem Segen mitkommen, hundertprozentig. Und für Leute, die sehr weit sind, die werden auch neue Erkenntnisse bekommen. Selbst die, die geschult haben, haben dann neue Erkenntnisse bekommen. Auch ich durfte schon vieles lernen, auch wenn manche das nicht glauben. Doch, doch, ich lerne sehr viel in der Erbauungsstunde, sehr, sehr viel. Und diese Stunde möchte ich nie mehr missen. Manche sagen, die Lehre der Apostel, diese Stunde, brauche ich nicht. Das kenne ich alle schon. Ich habe die Bibel schon gelesen und vielleicht auch schon mehrmals. Und das sind nette Themen, die ihr da habt, aber eigentlich brauche ich das nicht. Wenn das deine Meinung ist, dann muss ich dir heute Abend sagen, lieber Christ, ist es ein Zeichen, dass du schon ganz weit weg von Jesus bist. Wenn ein Bruder oder eine Schwester im Glauben behauptet, dass sie nichts mehr lernen kann, ist es ein Zeichen, dass die Geistlichkeit verloren gegangen ist. Wenn ein Paulus sagt, alles, was ich weiß, ist Stückwerk. Das müssen wir mal vorstellen. Gott gebraucht diesen Mann, der ohne Ende die Lehrbriefe schreibt, und er sagt, alles das, was ich weiß, ist Stückwerk. Ich habe euch mal von einem Bruder erzählt, der hat über 50 Jahre das Wort studiert und an Brüdern weitergegeben. Ein wanderndes Lexikon. So ein Typ wie Roger Libby, müsst ihr euch vorstellen. Ist mit über 80 Jahren auf dem Sterbebett und der Arzt sagt, sie haben vielleicht noch 3 Wochen. Da liegt dieser Bruder in sein Zimmer und die Brüder waren traurig. Das war ein Segen, dieser Mann. Ja, was macht er jetzt? Bruder, was machst du jetzt? Wie viel habe ich noch? 3 Wochen. Gut. Mehrere Stifte, Marker, meine Studiumbibel und Blatt Papier. Die letzten 3 Wochen seines Lebens hat er mit leuchtenden Augen auf sein Sterbebett Studium gemacht. Wenn ich nur das von diesem Bruder gelesen hätte, wüsste ich, dass das ein Leuchtturm für Jesus war. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du das auch? In diesem Jahr bist du weitergekommen. Manche sagen, ich brauche das nicht. Ich mache das für mich alleine zu Hause. Manche sagen auch, ich brauche keine Gemeinde. Ich lese zu Hause für mich die Bibel, alles gut. Da muss ich auch dir sagen, verhältst du dich nicht, wie die Christen sich verhalten haben. Hier steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ich lese hier nicht, dass dir irgendeiner gesagt hat, Jakobus, du bist ein cooler Ältester, aber ich kann euch meinen Hauskreis mache ich alleine. Und die Bibel lese ich auch alleine. Wenn der Paulus da mal bei euch kommt zur Erbauungsstunde, ist schön, aber das brauche ich nicht. Ich brauche Paulus nicht. Bin ein bisschen schlauer als der. Kann ich nicht lesen. Ich kenne ganz viele Geschwister im Glauben. Ich sage bewusst Geschwister, weil ich glaube, es sind Gläubige. Nur ein bisschen schräg. Die gibt's ja, ne? Die sind in keiner Gemeinde und sagen, ein Christ braucht das nicht. Gemeinschaft unter Gottes Wort, das mache ich alles alleine. Alle diese Geschwister, die so handeln, sind abgedriftet. Ich kenne nicht einen, der gesund in der Lehre geblieben ist. Alle haben merkwürdige Lehren bekommen. Und alle durch die Bank sind stolz bis zum Himmel. Die wissen über jeden und jeder Gemeinde was. Nee, da gehe ich nicht hin, weil die lernen das. Und mit der Gemeinde war ich auch schon. Die haben keine Ahnung. Die lernen die Vorentrückung. Das sind Dumme. Die Gemeinde lernt ein Kind Gottes kein Verlangen. Hier gehe ich gar nicht erst hin. Sie merken gar nicht durch ihren Reden, dass sie nämlich durch ihren Reden behaupten, dass sie die alleinselig machenden Gläubigen sind. Wisst ihr, warum manche Geschwister nicht kommen? Weil sie sich nicht korrigieren lassen wollen. Dahinter steckt purer Stolz. Wisst ihr, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, dann muss ich mich korrigieren lassen. Ich bin Gott dankbar, dass ich Brüder und auch Schwestern habe, die mich schon oft korrigiert haben. Wenn das nicht wäre, dann ist etwas ganz Gefährliches in unserem Leben. Wir brauchen Korrektur und die Korrektur, die wir brauchen, bekommen wir nicht von uns selbst, sondern von außen. Wir sind manchmal so beschäftigt mit uns, dass wir das gar nicht können. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Brüder, die gar nicht hier sind, sondern die irgendwo in Stuttgart wohnen, aber mit denen spreche ich telefonisch und die überprüfen mein Leben. Wie viel Zeit hast du dir diese Woche für deine Familie genommen? Oh ja, du hast doch gesagt, du wolltest einmal die Woche was unternehmen. Hast wieder nicht getan, du bist ungehorsam, Christian. Solche Brüder habe ich. Die hauen mir richtig was hinter die Ohren. Sind ein paar Brüder, möchte ich keine Namen nennen. Einige kennt sie. Mein Schwiegervater ist einer davon, sein Lieblingsprediger, fängt mit M an und sein Nachname fängt mit V an, aber ich sage den Namen nicht. Der hat mir schon auf den Kopf gewaschen. So geht's nicht. Und ich unterordne mich diesem Bruder und sage, sorry, du hast recht. Geschwister, wir brauchen das. In diesem Jahr bist du weitergekommen. Was würde deine Bibel dieses Jahr über dein Leben sagen? Also dieses Jahr hat er mich viel mehr und überall mitgenommen als noch 2016. Hast du neue Erkenntnisse gewonnen mit Jesus? Hast du neue Erfahrungen gemacht im Wort? Merkst du, dass in dir eine größere Leidenschaft ist? Merkst du, dass du am Montag es überhaupt nicht mehr abwarten kannst, zur Erbauungsstunde zu kommen? Hast du das Gefühl, dass es unter deinen Füßen brennt, wenn du nicht schnell genug da bist? Wo stehst du, Bruder, Schwester? Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das ist ein wichtiger Punkt. Bestimmt die Bibel dein Leben? Bestimmt die Bibel dein Leben? Der zweite Punkt. Sie blieben aber auch beständig oder verharrten in der Gemeinschaft. Das Schönste, was es gibt, ist, wenn Kinder Gottes zusammenkommen, oder? Natürlich gibt es auch unterschiedliche Beziehungen. Man hat mit manchen ein engeres Verhältnis, manche vielleicht nicht so eng. Aber ich bin gerne da, wo Geschwister sind, die Jesus lieben. Und das ist hier natürlich bei euch, aber das ist auch in Malachi-Tag oder woanders, wo ich hinfahre. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, die Jesus lieben. Wisst ihr warum? Weil das meine Ewigkeit bestimmen wird. In der Ewigkeit werden wir mit Millionen von Menschen zusammen sein, die Jesus lieben. Wir haben die gleiche Aufgabe. Wir werden immer zu dem Lamm gehen und ihn anbeten. Es wird nie langweilig. Wir werden spazieren gehen mit Paulus, mit Petrus, mit Mose, mit Abraham. Wir werden essen und trinken zusammen. Hiob ist dabei. Aber auch Tante Gertrud. Mein Vater ist dabei. Und andere, die vorangegangen sind. Schöneres gibt es überhaupt nicht. Darf ich dich mal fragen, liebst du deine Geschwister? Liebst du sie? Wie oft hört Gott dich so beten? Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister. Und ich danke dir, dass jeder von dir besonders geschaffen wurde. Auch wenn ich nicht mit jedem unbedingt einfach einer Meinung sein muss, danke, dass es sie gibt. Danke auch für die, die anders sind als ich. Danke, dass du dein Leben für jeden Einzelnen gegeben hast. Herr, und ich freue mich von Herzen, dass ich nicht alleine diesen Weg beschreiten muss in der Nachfolge, sondern dass du mir Geschwister zur Seite gestellt hast. Ein Erkennungszeichen, dass in deinem Leben etwas nicht stimmt, ist, dass man dich nicht dort oder selten dort sieht, wo Christen sind. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du da, wo er ist. Und wo ist er? Da, wo seine Kinder sind. Ich liebe Gemeinschaft mit Gläubigen. Es gibt nichts, muss nicht viel sein, aber es gibt nichts Schöneres. Wisst ihr, man kann mit Gläubigen an Orten sein, die eigentlich an sich nicht schön sind, und das ist ein Stück Himmel. Als mein Schwager Angelo dort in Berlin war und wir diese Zeit dort hatten, die ganz hart war für uns, war das trotzdem auch ein Stück weit Herrlichkeit Gottes, die wir erleben durften. Und ich habe mir manchmal so gedacht, guck mal, da ist jetzt mein Schwager da oben, schwer krank, aber mit Jesus. Und in dieser ganzen schwierigen Situation von Krankheit und Not und Elend, war das in dem Moment, wo wir zusammen waren und beten konnten und reden durften, haben wir in diese Dunkelheit den Himmel mitnehmen dürfen. Um uns rum nur der Tod und Bedrohung. Aber mitten da drin war Jesus. Das zu erfahren, dass einer da ist, mit dem man reden kann, mit dem man sprechen kann, ist etwas Herrliches, wenn, wenn man Gemeinschaft haben darf mit Brüdern und Schwestern. Wisst ihr, wir sitzen jetzt hier alle so schön kuschelig zusammen. Und wenn wir jetzt so ein paar Kilometer, vielleicht so 1000 oder ein bisschen mehr weggehen würden, und wir müssten jetzt in ein Gefängnis hineinblicken, vielleicht irgendwo im Sudan oder wo, da sitzen jetzt Christen, nicht so schön wie hier auf dem Stuhl und schön angezogen, die liegen auf einem Boden, was 30 Jahre nicht gewaschen worden, was grauenhaft und bestialisch stinkt. Die haben kein Bett, nichts. Die haben kein Mittagessen und kein Frühstück. Die liegen da irgendwo halb totgeschlagen in der Ecke. Keine Bibel, kein, der sie mal in den Arm nimmt, kein, der mit sie singt, keiner, der ihnen was aus der Bibel vorlesen kann. Sie liegen dort auf dem Boden, halb totgeschlagen, nur weil sie Jesus lieben. Und was meint ihr, wie die sagen würden, Vater im Himmel, wenn doch nur einer hier wäre? Geschwister, die Gemeinschaft ist so wertvoll und die brauchen wir. Wisst ihr, durch Gemeinschaft werde ich auch verändert. Wisst ihr, warum manche nicht zur Gemeinschaft kommen? Genau das gleiche wie mit dem Wort. Sie wollen sich nicht korrigieren lassen. Weil wenn ich in die Gemeinschaft komme, dann sind plötzlich dort Menschen, in der Gemeinde Jesus sind Menschen, die gehen mir auf die Nerven. Das ist auch richtig so. Weil die, gerade die, die mir am meisten auf die Nerven gehen, das sind meine Schleifsteine und die formen mich in das Bild des Herrn Jesus. Deswegen solltest du die besonders lieb haben, die dich besonders nerven. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, die uns nicht so liegen, das sind die besten Schleifsteine für uns. Die, die uns lieben, die alles machen, was wir wollen, so, die sind auch nett und lieb, aber die werden uns nicht groß verändern. Verändern tun uns die, die uns immer pieksen und piesacken, weil durch die lernen wir Geduld, Barmherzigkeit und durch die lernen wir wirkliche Liebe. Ich weiß, dass das schwer ist, aber Gott hat uns so zusammengestellt. Und vielleicht sagst du ja, aber wenn du wüsstest, wie der wirklich ist. Wisst ihr, wir müssen immer den Herrn Jesus als Vorbild nehmen. Er wusste von Anfang an, dass Judas ihn verraten wird. Das wusste der Herr von Anfang an. Aber als er die Frage stellt, einer von euch verleugnet mich, da ist keiner da, der sagt, das ist doch klar, das ist Judas. Den hat Jesus sowieso noch nie gemocht. Das haben wir schon damals beim Angeln immer gesehen. Den hat er immer den schlechtesten Köder gegeben. Und als wir gegessen waren, hat er immer die Reste gekriegt. Jesus hat Judas genauso geliebt wie Johannes. Das ist die göttliche Liebe. Und wäre Judas umgekehrt und wäre nicht zu den Schriftgelehrten, diesen Pharisäern gerannt und wäre auf seine Knie vor Jesus gefallen, hätte er ihn vergeben. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist so wichtig. Hast du neue Freunde kennengelernt im Glauben? Wenn wir mit den Geschwistern da ausziehen und machen Malachi-Tag fahren oder woanders, das machen wir nicht nur da, um einen netten Abend zu haben und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Nein, um Freundschaften zu schließen, neue Brüder kennenzulernen, neue Schwestern kennenzulernen. Darf ich dir diese Frage stellen? Dein Freundeskreis, hat er sich dieses Jahr vergrößert? Hast du neue Christen kennengelernt von anderen Gemeinden und hast du Kontakt mit denen und bist du in Austausch mit denen? Manche sind christliche Einsiedler. Die sind nur für sich. Das ist nicht gut. Wir brauchen diese lebendigen Gemeinschaften unter den Geschwistern. Und dann steht hier, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes. Abendmahl. Wieso steht das da am Anfang? War das denn so wichtig? Ja. Wenn wir das Abendmahl lesen, was wir am ersten Sonntag auch immer feiern, dann steht ihr dort, dann steht da, ja, sagt der Herr Jesus, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ist es wichtig, den Tod des Herrn zu verkünden? Leute, das ist unser Fundament. Ohne das Kreuz ist alles vorbei. Da sagen manche, na ja, ich kann den Herrn ja aber auch so verkünden. Natürlich. Natürlich. Aber wenn das Abendmahl nur so etwas Nebensächliches wäre, warum benutzt die Bibel fast ein ganzes Kapitel dafür? Sollten wir uns schon die Frage stellen, oder? Darf ich dich fragen, wie sieht dein Verhältnis zum Abendmahl aus? Und manche sagen, du, das Abendmahl, das ist nichts für mich, weil ich habe noch so manches in meinem Leben, das ist nicht so klar. Was denn? Was ist es, was dich hindert, zum Abendmahl zu gehen? Was? Manche sagen, ja, ich habe mit irgendjemandem noch ein bisschen Stress und so. Und dann stehen sie und gucken genau wie ich jetzt immer und bleiben, bewegen sich nicht. Die Bibel sagt, wenn du etwas hast, was dich quält, dann bring es vor den Herrn Jesus. Und wenn du irgendwo Probleme hast mit einem Menschen, dann ruf ihn an oder schreibe ihm einen Brief oder was weiß ich. Und wenn dieser Mensch sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ist das traurig, aber dann bist du frei. Lass dich doch nicht durch Sünde fernhalten, hier vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt den Herrn Jesus zu verkünden. Wisst ihr, in dem Moment, wenn wir hier als Christen zusammenkommen an diesem Sonntag und einige sitzen da hinten irgendwo, verstecken sich, kann das vielleicht sein, dass die, die sich verstecken, eines Tages überhaupt nicht beim Herrn sind? Bekenn dich zum Herrn. Jesus sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater. Manche sagen, ich bin noch nicht so weit als Christ, ich muss noch manches aufräumen. Ich kann doch nicht zum Abendmahl, weil ich noch manchmal sehr stark fluchen kann. Geschwister, wenn wir das so verstehen, dass das Abendmahl nur für die ist, die ohne Sünde sind, dann hätte niemand, aber auch wirklich niemand auf dieser Erde, außer der Herr Jesus, am Abendmahl teilnehmen dürfen. Und wenn du bis jetzt gedacht hast, das Abendmahl ist für sündlose Menschen, dann muss ich dir sagen, dann hast du das Abendmahl überhaupt nicht verstanden. Das Abendmahl ist für einen wiedergeborenen Christen, der Jesus über alles liebt. Der hat Fehler und den Fehler wird er haben, bis er seinen letzten Atemzug macht. Aber er möchte mit dem Herrn unterwegs sein. Das Brechen des Brotes ist ganz wichtig, weil wir verkündigen damit den Sieg. Jetzt möchte ich euch heute mal etwas zeigen. Ich stelle mich jetzt bewusst heute mal hier unter das Kreuz. Ne? Ein Bruder hat mal gesagt, ich bin nirgendwo im Leben sicherer als unter dem Kreuz. Und da hat er recht. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann machen wir genau das. Wir nehmen uns alle an die Hand mit unseren ganzen Schwachheiten. Da ist keiner besser als der andere. Wir gehen und sagen, Herr Jesus, wir sind alle eigentlich der Verdammnis würdig. Alle. Eigentlich müssen wir alle, die wir jetzt hier stehen, in die Hölle. Aber, und dann blicken wir nach oben, das Kreuz. Und das verkündigen wir beim Abendmahl. Und wenn du wegbleibst beim Abendmahl, dann tust du nicht anerkennen, dass er für dich gestorben ist. Und das tu nicht. Wer darf an das Kreuz? Gerechte? Die, die alles richtig machen? Sünder. Und das müssen wir mitnehmen. Wir müssen unter diesem Kreuz kommen, beim Brechen des Brotes. Und das Letzte, wo wir in diesem Jahr vielleicht auch uns neue Gedanken machen müssen oder wo wir gelebt haben, in den Gebeten. In den Gebeten. Wisst ihr, es gibt eine unglaubliche Aussage von Johannes. In 1. Johannes 5, da steht in Vers 14 etwas Unglaubliches. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und jetzt kommt Vers 15. 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Vers 14 und 15. Und jetzt kommt der 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Er weiß es. Bitten ist nicht so, ja, eventuell macht Gott was. Nein, ich weiß, dass er was macht. Christen, die im Willen Gottes leben, die beten auch das, was Jesus will. Und wenn du das betest, was Jesus will, dann hast du die Zusage, dass du erhört wirst. In unserer Erbauungsstunde ist ja auch die Gebetszeit. Und ich wundere mich, wie Gott uns reifen lässt, wie er uns Anliegen groß macht. Und mir ist groß geworden, diese Box, wo die Anliegen sind und die Erhörung, die sind fast gleich. Und das gibt mir Mut, dass Gott uns hört, wenn wir beten. Manchmal haben wir ein Gebetsanliegen nur einmal gebetet und in der nächsten Woche konnten wir das schon rausnehmen, es ist erhört worden. Sieh mal, Geschwister, das ist etwas, was uns Mut machen soll, zusammen zu beten. Darf ich dir eine Frage stellen? Wie oft kommen Menschen zu dir und wollen mit dir beten? Gar nicht. Denn das ist ein Zeichen, dass du kein Beter bist. Wie oft kommen Menschen zu dir und wollen beten? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gebetsleben war, was die Anbetung und die Fürbitte anging, ein Stück weit eingeschlafen, bis meine Krankheit gekommen ist. Und seitdem ich diese Krankheit habe, hat Gott mir neu offenbart, wie wichtig Gebet ist. Meine Frau weiß das, ob das draußen stürmt oder hagelt, das interessiert mich wenig. Ich nehme Regenschirm damit und gehe raus. Außer wenn es blitzt, dann habe ich, das weiß der, dann gehe ich in den Keller. Aber ansonsten gehe ich spazieren. Das Handy ist in der Regel aus. Und dann nutze ich diese Dreiviertelstunde und kann mich voll auf Jesus konzentrieren und kann ihm alles sagen. Ich liege in meine eigenen Nöte hin. Ich liege in die Nöte meiner Frau hin, zumindest die, die ich wahrnehme, meiner Kinder. Ich bete für euch, ich bete für die verantwortlichen Brüder, ich bete für die Missionare, ich darf für die Kranken beten. Ich darf auch eine Zeit haben, wo ich alle Bitten weglasse und nur sage, Herr, ich bete dich an, heilig, heilig, heilig bist du. Und ich merke, dass es mir gut tut. Und ich merke, dass diese Spaziergänge mir richtig gut tun. Warum? Weil das Gebet so eine Macht hat. Ich habe mich so geärgert, dass ich sage, Herr Jesus, warum musst du mich jetzt krank machen, dass ich das wieder neu kapiere? Und Jesus sagt, ja, so bist du eben halt, du Sturkopf. Deswegen halte ich dich schön kurz an der Leine. Und wisst ihr, was man dann plötzlich merkt? Indem man mehr mit den Herrn in Verbindung kommt, werden einen die Dinge, die einen sonst bedrohen, kleiner. Kennt ihr das, dass man sich manchmal reinsteigert in Sorgen und ist schon 5 Jahre voraus und da ist schon alles tot? Als ich heute spazieren gegangen bin, bevor ich spazieren gegangen bin, hat es geregnet ohne Ende. Ich habe gedacht, wenn es jetzt blitzt, dann bleibe ich zu Hause. Bitte nicht blitzen lassen. Hat nicht geblitzt. Und das Regen hat auch aufgehört. Nicht geschienen. Herrlich. Und ich habe gesagt, innerlich so, Herr Jesus, genau das passiert im Gebet. Wenn wir nicht beten, kommt der Regen der Sorgen, das Dunkle der Sorgen und macht uns traurig und drückt uns nieder. Aber wenn wir beten, dann verlassen wir diesen Wolkenguss und gehen Richtung Sonne und sind in deiner Gegenwart. Und heute bin ich so von mir bis zum Kruppener See, bis dahin habe ich wollte immer beten für etwas, ich konnte nicht für etwas beten, ich musste ständig den Herrn anbeten. Ich habe gesagt, vergesse ich, Jesus, heute machen wir mal Fürbitte aus, nur Anbetung. Wann hast du das letzte Mal gedankt, dass du gehen darfst? Weißt du, wenn du Krankheiten hast, die deine Beine ein bisschen wackelig machen, dann wird es dir neu wichtig, wie wichtig es ist, dass man gehen darf, oder? Wann hast du das letzte Mal gedankt, Herr, ich darf sehen? Ich meine, Bruder Michael so manchmal so beobachte, wie er seine Not damit hat. So eine alte Leseratte wie er. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das quält ohne Ende. Ich würde, glaube ich, auch verrückt werden. Ich bin ja genauso. Ich bin ja durch meine verrückten Nerven auch so geschädigt, dass ich nicht immer so studieren kann. Darüber könnte ich manchmal weinen. Manchmal gucke ich in mein Bücherregal und denke, Herr Jesus, ich würde am liebsten alle durchlesen in einer Woche, aber meine Augen spielen nicht mit. Ist manchmal nicht einfach. Aber ihnen trotzdem dafür zu danken, dass wir sprechen dürfen. Wir haben genug zu essen, alle, oder? Ist ja heute jemand, der nicht frühstücken konnte? Leute, wir haben so viel Grund zum Danken. Und das Gebet ist dafür da. Wir gehen jetzt zum Ende des Jahres und unser Leben geht von Jahr zu Jahr Richtung Ewigkeit. Wenn du so ein Messband nimmst und zählst die Jahre, Wenn du jetzt hier 80 hast und zählst die Jahre bei 40, hast du noch die Hälfte zu leben. Dann gehst du auf die 50 zu, das Band wird immer kleiner. Und irgendwann kommt auch dein und mein letzter Tag. Wisst ihr, und es ist gar nicht so entscheidend, dass wir das wissen, wann dieser Tag kommt. Es ist einfach wichtig, dass wir bereit sind. Und ich sehe das so, wie mein Bruder Carlo das vorhin gebetet hat. Der Herr bestimmt das. Aber die Zeit, die wir hier haben, dieses Jahr, und fang nicht erst an zu warten, ja, ab nächstes Jahr. Morgen ist Erbauungsstunde. Morgen kannst du den Herrn sagen, so Herr, ich habe lange genug mich davor gekniffen. Und es interessiert mich jetzt auch gar nicht, welche Ausreden ich dir gebracht habe. Ich möchte dabei sein. Ich möchte meinen Beitrag auch dazu leisten, denn bei uns kommt man in der Erbauungsstunde auch zum Reden. Und ich möchte auch etwas mitnehmen. Und ich möchte meine Geschwister dort begleiten. Und in der Bibel lesen ist es genauso. Fang nicht an, so ab Januar 2018, dann werde ich die Rakete. Nein. Sag, Herr Jesus, heute Abend, ich möchte mir wieder angewöhnen, so ein, und wenn es eben halt nur eine Minute ist, aber ich möchte dein Wort lesen. Und das nächste Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann sei nicht so, Entschuldigung, jetzt werde ich persönlich, aber nimm es mir bitte nicht so, aber dann sei nicht so verrückt und setz dich da hinten in so einer einsamen Ecke. Da hinten in der einsamen Ecke, da hast du nichts zu suchen. Du hast unter dem Kreuz zu kommen. Und das nächste Mal beim Abendmahl, dann komm nicht mit diesem falschen Denken, ja, ich habe noch so viel, das haben wir alle. Wir haben so viel Leichen in unserem Keller, wenn wir das aufstapeln würden, dann würde der Berg bis zum Himmel ragen. Aber die geben wir hier ab. Hier. Hier ist der Ort, wo wir die ganzen Leichen abgeben. Das ist so wichtig. Der Herr Jesus erwartet nicht, wenn wir uns versammeln und ihm, dass wir die perfekten Gurus sind, sondern er möchte, dass wir mit einem zerbrochenen Herzen kommen und sagen, Herr Jesus, eigentlich müsstest du mich erschlagen. Du müsstest mich eigentlich jedes Mal beim Abendmahl erschlagen. Aber dann kommt das göttliche Aber. Aber du hast dich erschlagen lassen für mich. Und deswegen leben wir. Ich möchte euch so mitnehmen, Geschwister. Lasst uns dieses Jahr nicht abschließen mit den neuen Vorsätzen für 2018, sondern lasst uns ab heute Abend anfangen zu sagen, Herr, ich möchte an diesen Punkten, ich möchte Lehre der Apostel, ich möchte weiterkommen mit dir in der Gemeinschaft, ich möchte da sein, wo die Brüder und Schwestern sind. Beim Abendmahl möchte ich dabei sein, ich will da nicht mehr fehlen, ich möchte mich nicht irgendwie verkriechen da hinten in der Ecke. Nein, ich stelle mich unter das Kreuz mit meinem ganzen Schmutz und Dreck und lade das bei dir ab. Und dann möchte ich neu im Gebet mit dir unterwegs sein. Wer von euch fährt viel im Auto? Sind ein paar, ne? Ja. Gewöhn dir das doch mal an. Vielleicht mal fünf Minuten Musik und alles auszumachen. Und jeden Tag 5 Minuten im Auto dir anzugewöhnen, zu sagen, Herr, ab heute mache ich mal für 5 Minuten alles aus und bete dich 5 Minuten an. Und schon hast du deine Anbetungskanzel, dein Auto. Plötzlich wird ein Stau nicht mehr so blöde. Sondern du sagst, der Stau ist da, nervt zwar ein bisschen, aber Herr, wir beide unterhalten uns jetzt nochmal. Dann wirst du merken, Leute hupen und sind alle böse und du bist ganz veranlasst. Du bist dann mit dem Herrn verbunden. Möge der Herr das so in unserem Leben schenken. Amen. Ja, wir